Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ask an Expert, die Polycythämie-Vera-Sprechstunde, ein Podcast der AOP Health. Hier widmen wir uns den vielen Fragen, die sich die allermeisten Menschen nach der Diagnose PV, wie die Polycythämie-Vera abgekürzt wird, stellen. Denn es handelt sich dabei um eine seltene Erkrankung und vielfach fehlt es an grundlegenden Informationen. Deswegen haben wir hier für diesen Podcast zwei absolute Experten auf dem Gebiet der myeloproliferativen Neoplasien, kurz MPN, der Überbegriff der Krankheitsgruppe, in die auch die PV fällt, eingeladen. Professor Dr. Martin Grieshammer, Direktor der Universitätsklinik für Hämatologie, Onkologie, Hämostasiologie und Palliativmedizin am Johannes-Wesling-Klinikum Minden und Professor Dr. Andreas Reiter, Leiter des Exzellenzzentrums für myeloproliferative Neoplasien am Universitätsklinikum Mannheim. Die Frage dieser Episode ist: Welche Therapien gibt es? Wir möchten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, darauf hinweisen, dass wir hier keine Medikamentennamen nennen, sondern nur die Wirkstoffe, die in diesen Medikamenten vorkommen. Wir machen keine Werbung, sondern wollen von den beiden Professoren wissen, welche Therapie mit welchem Wirkstoff soll und kann wann zum Einsatz kommen. Professor Grieshammer?
Die Grundtherapie der Polycythämie vera ist immer am Anfang die Aderlasttherapie und die Gabe von niedrig dosierter Acetylsalicylsäure, in der Regel 100 Milligramm pro Tag. Das ist sozusagen die Basistherapie. Und dann hängt es davon ab, wie die klinische Situation ist. Dann würde man, wenn man eine zytoreduktive Therapie vornimmt, entweder eine Behandlung mit Hydroxyurea vornehmen. Das ist ein Chemotherapeutikum, dafür gibt es gewisse Indikationen. Oder und manchmal auch in Kombination eine mit Interferon. Ja, und bei Versagen auf Hydroxyurea, also auf die Chemotherapie, haben wir noch eine andere Therapieoption, die wir in den Leitlinien haben. Das ist der JAK1-2-Hemmer Ruxolitinib. Das ist sozusagen grob umrissen das Therapieschema, wie es sich heute darstellt.
Eine zytoreduktive Therapie ist, falls Sie das nicht wissen, eine Behandlung, die gezielt die Zahl der Blutzellen im Körper reduzieren soll. Und hier hat sich in den letzten Jahren einiges daran geändert, wie und wem eine solche zytoreduktive Therapie verordnet wird. Also wie nach den ärztlichen Leitlinien eine PV behandelt wird.
In den neuen Leitlinien hat sich durchaus etwas geändert. In den alten Leitlinien hat man die sogenannte zytoreduktive Therapie, also die wirklich eingreifende Therapie mit entweder Chemotherapie oder Interferonen, nur sogenannten Hochrisiko-PV-Patienten zugeordnet. Und in den neuen Leitlinien steht, dass man eben auch Niedrigrisikopatienten mit Interferonen behandeln kann, weil die Interferone eben eine krankheitsmodifizierende Eigenschaft hat. Und diese krankheitsmodifizierende Eigenschaft möchte man eben auch den Niedrigrisikobetroffenen zukommen lassen. Deswegen ist da ein Paradigmenwechsel erfolgt in den neuen Leitlinien. Das ist, glaube ich, noch wichtig zu sagen.
Und gibt es auch Gründe, warum man nicht eine Interferontherapie beginnen sollte?
Es ist halt wie bei jedem Medikament, gibt es halt Situationen, wo der Einsatz problematischer ist. Und gerade bei den Interferonen, was ja eine Immuntherapie ist, gibt es gewisse Immunerkrankungen. Wenn die da sind, wie zum Beispiel eine Schuppenflechte, eine Psoriasis, wo Interferon nicht kontraindiziert ist, aber möglicherweise so eine Erkrankung wie die Schuppenflechte verstärkt. Also da muss man aufpassen. Dasselbe gilt für andere sogenannte Autoimmunerkrankungen. Ja, das ist nicht völlig verboten, das da einzusetzen, aber das muss man mit einer gewissen Vorsicht machen oder man bespricht mit den Betroffenen, dass man es eben nicht einsetzt, weil die Gefahr der Verschlechterung dieser Autoimmunerkrankungen potenziell zu groß ist.
Und Herr Professor Reiter ergänzt?
Ich würde vielleicht nur noch mal was auch zur Therapie sagen wollen. Also grundsätzlich würde man bei jedem Patienten mit erhöhtem Hämoglobinwert / Hämatokritwert mit einem Aderlass beginnen.
Und hier muss ich ihm ins Wort fallen, weil er einen Medikamentennamen nennt. Stattdessen sagen wir mit Acetylsalicylsäure. Also bei jedem Patient mit erhöhtem Hämoglobinwert oder Hämatokritwert sollte, so Professor Reiter, mit einem Aderlass und der Einnahme von Acetylsalicylsäure begonnen werden.
Das Problem ist oft dann im weiteren Verlauf, dass man in Abhängigkeit von sehr vielen Faktoren, da zählt zum Beispiel dazu das Alter des Patienten, hatte der Patient schon mal eine Thrombose? Es kommt auch darauf an, wie sind die anderen Blutwerte, Leukozyten, also ob die Leukozyten erhöht sind, ob die Thrombozyten erhöht sind, ob die Milz vergrößert ist, ob der Patient sehr viele Symptome hat. Hierzu zähle ich zum Beispiel vor allen Dingen auch die Fatigue, also das chronische Müdigkeitssyndrom oder auch den Juckreiz. Man dann eben im Verlauf entscheiden muss, ob die Aderlasstherapie alleine ausreicht. Und da gibt es eben verschiedene Faktoren. Und wenn halt der Patient zum Beispiel zu viele Aderlässe braucht und der Aderlass, der behandelt ja die Symptome nicht und der behandelt nicht die erhöhten Leukozyten und nicht die erhöhten Thrombozyten, dann steht man eben vor der Entscheidung im Verlauf, dass man dann mit so einer Therapie mit Hydroxyurea oder Interferon im Verlauf beginnen muss. Das ist aber eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Und dann kann es durchaus sein, dass ein Patient über viele Jahre mit Hydroxyurea oder mit Interferon behandelt wird. Zum Teil auch noch immer mit ab und zu ein paar Aderlässen. Aber oft ist es so, dass, ich würde sagen, so im Mittel nach 5 bis 10 Jahren auch diese Medikamente ihre Wirksamkeit verlieren. Und dann muss man unter Umständen eben über den Einsatz der Substanz Ruxolitinib dann in der Zweitlinientherapie nachdenken.
Bedeutet das also, dass es eine Abfolge an Medikamenten bzw. Therapien gibt?
Genau. Es ist also zunächst immer, und das bekommt jeder Patient.
Das sage wieder ich, um keinen Namen zu nennen, Aderlass und ein Medikament mit Acetylsalicylsäure.
Und dann in Abhängigkeit von einer Vielzahl von Faktoren, sowohl zu Beginn oder auch im Verlauf, muss man darüber nachdenken, ob man auch eine medikamentöse Therapie benötigt, zum Beispiel mit Hydroxyurea oder Interferon. Und diese Medikamente wirken dann bei vielen Patienten über manchmal viele, viele Jahre und es ist völlig unkompliziert und der Hämatokritwert ist unter 45%, der HB-Wert ist gut, der Patient fühlt sich wohl, aber es kann dann plötzlich nach einigen Jahren eine Situation eintreten, dass der Patient Symptome bekommt oder das Blutbild verschlechtert sich oder die Milz wächst. Und dann muss man eben darüber nachdenken, ob die bisher eingesetzten Medikamente eventuell ihre Wirksamkeit verloren haben. Und dann kann man eben darüber nachdenken, in der sogenannten Zweitlinientherapie das Medikament, diesen Check-1, Check-2-Inhibitor Ruxolitinib zu geben.
Eine Frage hätte ich hier noch, und zwar, ist das eine lebenslange Therapie? Muss man ein Leben lang Medikamente einnehmen oder Therapien durchführen, Herr Professor Grieshammer?
Ja, die Antwort ist ja. Man braucht eine lebenslange Betreuung und im Grunde genommen auch eine lebenslange Therapie. Also zumindest wird die Acetylsalicylsäure unbegrenzt gegeben, also zeitlich unbegrenzt und damit, um nicht den Begriff lebenslang zu nehmen. Wir sagen immer zeitlich unbegrenzt. Das klingt ein bisschen sympathischer. Und für die Interferontherapie trifft das meistens auch zu. Allerdings gibt es Betroffene, die Interferon absetzen können, weil es einfach so gut anspricht, auch molekular anspricht, dass man Absetzphasen zum Teil zeitlich erstmal unbegrenzt einfügen kann.
Bedeutet das, dass die Interferontherapie nicht durchgehend angewandt wird, also dass es da Pausen zwischen den Therapieeinheiten gibt?
Also es ist so bei der Interferontherapie, die wirkt natürlich auf verschiedene Konstellationen. Zunächst natürlich mal auf das Blutbild, das ist so die Mindestanforderung, dass sich da was tut. Dann natürlich auch auf die Symptome, aber auf was wir heute besonderes Augenmerk setzen, ist auf die molekularen Veränderungen. Und wenn sozusagen diese dritte Veränderung, nämlich die molekularen Veränderungen auf diesem Check gehen, auf dieser Alleellast, auch zurückgehen, deutlich zurückgehen bis verschwinden, dann kann man so eine Therapiepause machen. Die Diskussion ist aber noch nicht abgeschlossen, ob man dann nicht niedrig dosiert weitergeht in der Therapie, so in großen Abständen, oder ob man dann wirklich längere Pausen macht. Das hängt ja auch davon ab, wie gut das Medikament vertragen wird. Also wenn es da Nebenwirkungen gibt oder der oder die Betroffene sich belästigt fühlt durch die ständigen Medikamentengaben, dann würde man eher mal sagen, komm, jetzt machen wir mal eine Pause. Ja? Wenn das aber kein Problem ist und das Ansprechen so super ist, gibt es durchaus auch Meinungen, die sagen, ja, dann machen wir es weiter alle 2-3 Monate oder so. Ja?
Was es mit der JAK1 oder JAK2-Mutation auf sich hat, darauf werden wir in einer anderen Episode nochmal zurückkommen. Einstweilen hoffe ich, dass wir Ihnen damit schon einige Fragen zur Therapie und den unterschiedlichen Therapieformen beantwortet haben. Wenn Sie weitere oder spezifische Fragen haben, die wir hier nicht oder noch nicht beantwortet haben, dann schauen Sie doch auf unserer Website askanexpertlive.de vorbei. Wir veranstalten 2-mal jährlich Live-Veranstaltungen, an denen Sie gratis online teilnehmen können. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie auch die kommenden Fragen und Antworten nicht verpassen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen, wenn Sie jemanden kennen, für den das hilfreich sein könnte. Ja, und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei der Patientensprechstunde der AOP Health.